Radio Ireland. It's a meeting between culture and politics. You can find it at World Wide Web. Come to listen, Radio Ireland.
Hallo zur 13. Sendung von Radio Ireland. Wir haben heute für euch Oi, einen Beitrag über die Oi-Szene und ihre Widersprüche, Schools Out, wie Leipziger Schülerinnen alle Schulen schließen wollen und ein Interview mit dem feministischen Lesekreis Femtex. Los geht's mit dem Beitrag über Oi und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Der stetige Strom von Achtelnoten verkörpert den Punk-Einfluss, der häufig die deutsche Oi-Musik durchdringt, obgleich sich Punk und deutsche Oi textlich und musikalisch signifikant unterscheiden. Aber noch genauer betrachtet sind es die selbstbewussten monotonen Akzente, die den Riffs ihren Punk-Sound geben. Es gibt scharfe 2 bis 3 Vorhalte, wie die verminderte Sekunde zwischen dem Bass in B und C in dem unteren Tonsystem, die sich durch einen schrittweisen Abstieg des Basses nach Ass auflösen. Noch wichtiger ist, dass die Bassbewegung die verminderte Septime der Tonleiter, ein typisches Element der Musiksprache des Blues, betont. Soweit David Schwarz in Popscriptum 5. Auch das ist sicher ein Weg, sich mit Oi zu beschäftigen, aber wir haben einen anderen gewählt. Zuerst einmal wollten wir von Leuten, die in der Szene aktiv sind, wissen, was sie unter Oi verstehen. Zum Beispiel Alex, eine der Organisatorinnen des Radio 69 in Bremen.
Also ich denke, dass überwiegend die Musik die größte Rolle spielt, weil ich denke, ohne die Musik wäre das nur eine halbe Sache. Also für mich ist es auf jeden Fall das Wichtigste und also der Lebensstil, der damit verbunden ist und natürlich die Leute, die man dort trifft.
Also weil, Punk-Songs-Skills.
Man hat einfach schon eine gemeinsame Basis.
Genau, aber man darf das Ganze nicht zu ernst nehmen, das ist ganz wichtig.
Ja, genau. Okay.
Arvin, Moderator bei Radio 69.
Oi ist für mich Spaß, Spaß am Leben, Zusammenhalt und vor allem sich nicht von irgendwelchen politischen Ideologien leiten lassen. Also von irgendwelchen kranken Sachen wie Faschismus sowie deren linksradikalen Geschichten.
Ecke, einer der Mitorganisatoren von Oi-Konzerten im Conner Island in Leipzig, macht für den Begriff Oi eher den Zusammenhang von Skinhead-Szene und Punkmusik stark.
Für einige ist es halt nur ein Anzählen von den Takten. So haben das irgendwie in der Ohrbands, Cogna Rejects, haben damit angefangen, statt 1-2-3 ihre Songs mit Oi 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 anzusingen. Andere nehmen es als Fußballschlachtruf und momentan bezeichnen wir seit Jahren bezeichnen wir es halt als eine Sparte von Musik. Und also Oi ist die Spielart des Punk, die mit viel Skinhead-Kult, Skinhead-Tum zu tun hat.
Auch wenn zu Oi offenbar mehr gehört als Skinhead zu sein, auf jeden Fall ist Oi und Skinhead doch recht eng miteinander verbunden. Und damit ist ein Problem, dass die Skinhead-Szene hat, auch ein Problem von Oi. Obwohl sie die meisten in der Szene aktiven und bewussten Oi-Skins und Oi-Punks als unpolitisch bezeichnen, jahrelang wurde in der Öffentlichkeit Skinhead und Oi mehr oder weniger mit rechtsradikal gleichgesetzt. Mittlerweile hat aber auch die Darkwave, die Hardcore, die Metal, eigentlich fast jede Subkulturszene mit einem gewissen Nazi-Anteil zu tun. Deshalb ist dieses Vorurteil gegen Skins und Oi wohl inzwischen etwas zurückgegangen. Selbst regierungsamtliche Toleranzprogramme legen Wert darauf, dass Skinhead nicht gleich Nazi ist. Doch die Statements, unpolitisch zu sein, sind manchmal dann doch noch etwas widersprüchlich. So hat sich die Webseite Du sollst Skinheads nicht mit Nazis verwechseln.de zum Ziel gesetzt, genau mit diesem Vorurteil aufzuräumen. Dort heißt es: Diese Seite ist kein linkes Projekt, ein rechtes aber schon gar nicht. Es geht hier nur um das blöde Vorurteil, dass Skinheads alle Nazis sein sollen. Nichts gegen eine gesunde rechte Einstellung, aber rechte Schläger, die Ausländer hetzen und dann auch noch selbst davon überzeugt sind, gerade deshalb ein Skinhead zu sein, sollten sich mal selbst auf die Stirn tippen. Es gehört mehr zu einem Skinhead, als sich Bomberjacke und Stiefel anzuziehen. Echte Glatzen kennen die Roots. Soweit so gut. Zum Thema Ausländer heißt es: Traditionellen Skinheads sind Begriffe wie Ausländerfeindlichkeit und Rassismus völlig fremd. Mehr zum Bereich gesunde rechte Einstellungen scheinen dann aber Sätze wie die folgenden zu gehören. Und wenn man im Allgemeinen mit gewissen Kulturkreisen oder Nationalitäten Probleme hat, dann muss man das auch formulieren dürfen, ohne gleich in den Geruch eines Rassisten zu kommen. Ausländer willkommen. Integrationswille wäre aber auch nicht schlecht. Wir haben in Deutschland eine Hausordnung, an die sich alle zu halten haben. Alle. Andererseits steht die Behauptung, unpolitisch zu sein, des Öfteren auch gleich neben durchaus politischen Aussagen wie der Ablehnung von Nazi-Klamotten. Beispiel die Seite von skinheadsleipzig.de. Gleich am Anfang findet man den Intro-Satz: Wenn du dich selbst als Bonehead, Antifa, Nazi oder sonst was bescheuert politisch Engagiertes bezeichnest, genieße und schweige oder scher dich fort. Gleich daneben steht dann aber ein Banner: Thor Steiner, fuck off, Nazi-Kleidung stinkt, das zur Kampagne gegen die Nazi-Klamottenmarke führt. Aber wahrscheinlich liegt es wohl daran, dass bei euch ein recht enger Begriff von Politik sehr verbreitet ist. Dazu nochmal Ecke.
Also ich würde den Aufhänger gar nicht so sehr machen bei dem unpolitisch. Ich glaube, viele haben da drauf eigentlich nur keinen Bock, sich irgendwie so zu klassifizieren in links und rechts und sagen dann einfach, ich bin halt unpolitisch. Also auch zum Skinhead-Kult gehört irgendwo auch ein, sage ich einfach mal jetzt, ein unalberner Patriotismus dazu, was ich jetzt am Beispiel jetzt Fußball verdeutlichen will. Also irgendwie die halt auf ihre, also wenn jetzt Deutschland gegen was der Geier beim Spiel, dass die dann halt auf Deutschland halten. Und aber mit diesem unpolitisch sich eben auf jeden Fall nicht auf diese, nicht verdächtig machen wollen nach rechts und erst recht nicht nach links. Im Großen und Ganzen ist ja zu sagen, ich bin Antirassist, ich bin Antifaschist, schon eine politische Aussage, was ich ja beißen würde mit dem Begriff unpolitisch. Viele Leute sagen ja auch, unpolitisch gibt's nicht. Gibt's ja in dem Sinne auch nicht. Aber ich glaube, dass antirassistisch sein und antifaschistisch sein doch irgendwo der kleinste gemeinsame Nenner in der sogenannten Skinhead-Szene ist.
Bodo und Alex von Radio 69.
Von daher ist dieser ganze Begriff unpolitisch eigentlich ein bisschen
falsch,
ein bisschen verkehrt.
Das ist vielleicht unparteiisch, könnte man vielleicht sagen, aber unpolitisch ist schwer.
Politisch uninteressiert, könnte man es nennen.
Bei Leuten, die in der Szene aktiv sind, scheinen gewisse Basics von Antirassismus und gegen Nazis sein verbreitet zu sein. Für die ganze Szene verallgemeinern kann man das sicher nicht. Dazu nochmal Bodo von Radio 69.
Das Ding ist ja, dass diese Eu-Geschichte immer in Verbindung gebracht wird mit unpolitisch. Das ist ja aber wieder so eine Sache, unpolitisch, da wird dann immer gesagt, okay, einige Leute fassen das halt so auf, irgendwie, dass unpolitisch bedeutet, dass man ja genauso gut irgendwie mit irgendwelchen Faschos ein Bier trinken kann, was natürlich nicht so ist irgendwie. Da sollte die Toleranzschwelle natürlich trotzdem gleich null sein. Und Leute, die von sich behaupten, Eu zu sein, sollten meiner Ansicht nach trotzdem Antifaschisten sein. Es gab da mal ein sehr nettes Zitat von dem Kollegen von Bad Manners, der gesagt hat, irgendwie Antifaschismus ist keine Heldentat, sondern einfach eine Sache von gesundem Menschenverstand. Und von daher denke ich, dass Eu als Begriff für eine Szene in Deutschland etwas schwierig ist, weil da doch viel Schindluder mitgetrieben wird.
Das ist wahr.
I shot my baby down. Seasons came and changed in time. I grew up, I called her mine. But she would always laugh and say, remember when we used to play? You shot me down, and I hit the ground. That awful sound. You used to shoot me down. Jojo,
yes, it is.
Oh,
yes, it is.
Gotcha,
yes, it is.
Mojo,
yes, it is.
Well, I want you,
yes, it is.
Oh, don't know why. Until this day, sometimes I cry. She didn't say goodbye. She didn't take the time to lie.
Bang, bang.
I shot her down.
Bang, bang.
She hit the ground.
Bang, bang.
That awful sound. I shot my baby down.
Bang, bang.
Jojo.
Ein Beispiel für einen anderen beinahe klassischen Widerspruch, der bei Oi immer mal wieder auftaucht, ist die schwedische Band Perkele. Auf der einen Seite wird ihnen vorgeworfen, auf ihrer Webseite Links zu Nazi-Bands wie Ultima Thule gehabt zu haben, und mit einer russischen Nazi-Band sollen sie auch schon zusammen aufgetreten sein. Wegen dieser Vorwürfe wurde Perkele, die übrigens neulich im Coney Island gespielt haben, ein Auftritt im Hamburger St. Pauli Clubheim abgesagt. Auf der anderen Seite stellen sie sich auf die Bühne in eben jedem Clubheim und äußern sich offen gegen Nazis. Anscheinend vertragen sich Anti-Nazi-Statements ab und an problemlos mit einer relativ lockeren Kontaktpflege in genau jene Kreise. Die ganze Debatte um Perkele kann man übrigens auf turnitdown.de nachlesen.
Das Problem ist halt heutzutage, Oi muss ich halt immer noch in alle möglichen Richtungen rechtfertigen, während das andere Subkulturen oder andere Musiksparten nicht mehr holen müssen. Also es ist halt eigentlich irgendwo immer noch eine ziemlich verwunderliche Situation, weil heutzutage das Nazi-Problem sowohl im Hip-Hop, wie du schon das alles angesprochen, was du alles angesprochen hast, auch vertreten ist. Also Noi muss halt nach wie vor wieder immer sofort der Zeigefinger erhoben und hat gesagt, ach, na da gucken wir doch erstmal lieber nach, ob die jetzt auch wirklich okay und korrekt sind, ob das jetzt die guten Skinheads sind, was es sowieso nicht gibt. Oder ob das die Bösen sind.
What can I do? What can I say? What can I do? What can I say? What can I do? What can I say? Good boy, rude boy, gone to jail. Rude boy, get no bail. Rude boy, gone to jail. Rude boy, get no bail. Be a girl, what I say, they would not gone to jail. Be a girl, what I say, they would not gone to jail.
Wenn man mehr von Oi verstehen will, muss man zunächst mal einen Blick in die Geschichte werfen.
In den 50er Jahren entwickelte sich in England im langweiligen Grau der Industriestädte eine neue Jugendbewegung. Statt der Scheinwelt der Mods mit ihrem schicken Gehabe und den teuren Klamotten, die sich ohnehin die wenigsten leisten konnten, begannen die Kinder aus den Arbeiterfamilien ihren Alltag als Kult zu inszenieren. Sie ließen ihre Jeans und Arbeitsstiefel einfach an, tranken billiges Bier und schnitten sich die Haare kurz. Das machte mehr Spaß und schaffte ein neues Selbstbewusstsein. Aus den Mods wurden die ersten Skinheads. Die Root Boys, karibische Einwanderer, waren ihre Vorbilder. Und auch deren Musik, Reggae und Ska, war eine tanzbare Alternative zu Woodstock und den Beatles. Im Spirit of 69 vereinten sich die Hardmods und die farbigen Root Boys. Von Rassismus kann damals wohl keine Rede gewesen sein. Die Skinhead-Kultur erlebte ihre erste Hochphase und versetzte England in Angst und Schrecken. Statt auf Peace und Flower Power setzten die Skins auf Arbeiterbewusstsein, Konfrontation und auf die dritte Halbzeit. Die britischen Medien überschlugen sich in der Berichterstattung über randalierende Schläger und die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die sie verursacht hätten. Aber nicht nur andere Fußballfans, Bobbys oder Hippies, sondern auch viele Schwule und Pakistanis gerieten den Skins ins Visier. Und so schnell wie der Skinhead-Boom aufkam, so schnell war er auch wieder vorbei. Viele Skins distanzierten sich vom Reggae. Schließlich machten Künstler wie Bob Marley und Jimmy Cliff auf die Ausbeutung und Unterdrückung der Farbischen durch die Weißen aufmerksam. Und das war mit ihrem Patriotismus wohl nicht zu vereinbaren. Der große Reggae-Krieg entbrannte und mit ihm endeten auch die fetten Jahre in Englands Clubs. Statt mit den Freunden von früher die Roots zu feiern, schwammen viele Skins in der rassistischen Welle der britischen Mehrheitsgesellschaft mit und bildeten weiße Gangs gegen die Einwanderer. Als Mitte der 70er die Skinhead-Bewegung in sich zusammenbrach, trat der Punk auf den Plan. Auch viele Skins konnten dem kompromisslosen Fuck-Off der Punks etwas abgewinnen. Und mit If the Kids Are United lieferte Jimmy Pursey der neuen Szene noch den passenden Song. Das Wort Oi kommt wohl von den Cockney Rejects, die ihre Songs irgendwann mit Oi 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 anzählten, weil das Cockney Englisch, eine Londoner Mundart, bestimmte Silben abwandelt, das H verschluckt und aus Ei Oi macht. Die meisten Kids United feierten, gab es auch immer wieder Nazis unter den Skinheads, die dann auf Konzerten Sieg Heil riefen und manchmal zumindest dafür richtig auf die Fresse kriegten. Doch Ende der 70er, wieder mal rollte eine Welle rassistischer Gewalt durch England, schlossen sich viele Kids aus der Szene der National Front an. Und diese pries, als der Terrorismus die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse immer weiter verschlechterte, ihrerseits die Skinheads als die Vorkämpfer der weißen Rasse. Dagegen gab es auch linke Skinhead-Organisationen. Die League of Labor Skins gründete sich und Bands wie die Angelic Upstarts oder Infrariot traten antirassistischen Initiativen bei. Immer wieder kam es zu Angriffen von rechten Skins auf antirassistische Bands oder zu andauernder rechter Randale auf ihren Konzerten. Der Juli 1981 besiegelte dann aber das vorläufige Ende der OIs. Zu einem antirassistisch motivierten Oi-Konzert in Southall, dem Territorium der asiatischen Community in London, mobilisierte auch die National Front ihre Skinheads. Und die Schlägerei mit den asiatischen Jugendlichen brachte 110 Schwerverletzte und ging als der sogenannte Rassenkrieg von Southall in die Geschichte ein. Das war natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Medien. Oi wurde pauschal als rassistisch verurteilt. Auch nicht-rassistische Bands verloren ihre Plattenverträge und viele Skinheads wandten sich von der Szene ab. Stattdessen kamen viele Jungnazis zur Szene, die im Fernsehen gesehen hatten, dass man sich als ordentlicher Faschist eben wie ein Skinhead anzuziehen hat.
Let us win. The bankers try to put us down, but we will smash it in.
In Deutschland gab es Ende der 70er die ersten Skinheads. Der Skinhead-Kult war zwar schon mit dem rassistischen Image belastet, als er nach Deutschland kam, aber der Punk war, wie ein paar Jahre vorher in England schon, weitestgehend zu einer Modeerscheinung verkommen. Natürlich wurden nicht alle, die deshalb lieber Skinheads wurden, auch rechts. Aber eine Abneigung gegen Linke, gegen Langhaarige und die pseudolinken Alt-68ern war bei vielen durchaus vorhanden. Und mit rechten Symbolen, die sich damals auch noch provozieren. Die angeblich unpolitischen Oys und Skins reproduzierten die politische Stimmung der 80er ziemlich genau. Während die Bundesregierung den Gastarbeitern Rückkehrprämien anbot, grölten sie einfach Ausländer raus. Vor allem die ANS, NA, die Aktionsfront Nationaler Sozialisten, nationale Aktivisten unter Führung von Michael Kühnen nutzten eine Zeit lang den Rassismus der Skinheads aus, um sie zu vereinnahmen. Aber die politische Arbeit lag den meisten nicht sonderlich. Schnell merkten sie, dass sie lediglich die kostenlosen Schlägertrupps für die Organisationen abgeben sollten. Einige bemängelten aber auch, dass die Nazis nur Schwätzer wären und nicht wirklich etwas gegen die Ausländer tun würden. Nazi-Symbolik, Hitlergruß und Judenrausrufe gehören immer mehr dazu, in den Stadien oder auf den Konzerten. Aus der Leugnung des Holocaust wurde bei einigen Bands gleich seine Verherrlichung. Demgegenüber gab und gibt es viele unpolitische und auch linke Skins. Viele wollten sich gegen ihr Nazi-Image, aber auch gegen das Abdriften vieler Skins in militant-narzistische Organisationen wehren. Ab 1986 gründeten sich zuerst in den USA antirassistische Skinhead-Organisationen wie die Skinheads Against Racial Prejudice, kurz SHARP. Die linken Skinheads organisierten sich bei RASH, den Red and Anarchist Skinheads. Diese wollen sich nicht nur gegen die rechten Skinheads abgrenzen, sondern verstehen sich selbst als linksradikal. Doch auch bei dem ganzen Wirrwarr, die die Politik in das Skinhead-Dasein gebracht hat, stehen drei Dinge, auch bei denen, immer noch im Vordergrund. Gute Party, gutes Bier und...
So viel zur Geschichte. Unter dem Begriff Oi scheint sich heute ja ein unheimlich breites Spektrum versammelt zu haben. Die Bandbreite reicht von Redskins, Red and Anarchist Skinheads, Sharpskins über traditionelle Skins, Ois, die sich als patriotisch verstehen, bis hin zum Nazi-Oi. Generell scheint es schwer zu sein, das Ganze noch klar zu umreißen. Die Lineups von Veranstaltungen, die unter dem Motto Oi laufen, reichen von Oi über Punk bis Ska. Beispiel Oi The Meeting im Coney Island 2005. Auch wenn Oi und Ska bekanntermaßen zwei grundsätzlich unterschiedliche Paar Stiefel sind, gehört Ska natürlich zur Skinhead-Bewegung, wie ein ordentlicher Haarschnitt oder lecker Bier. Und da lag es irgendwie nahe, neben Oi-Bands wenigstens eine Ska-Band einzuladen. Wenn nun aber die Masse der Oi-Szene unpolitisch ist, dann ist eine Sache nicht ganz zu verstehen. In seinem Buch Skinhead hat Klaus Farin mehr als 400 Skins befragt, was ihre Lieblingsband ist. Und da tauchten eben unter den Top 10 Bands wie Endstufe oder die Bösen Onkels auf. Ganz zu schweigen von den Begründern der Nazi-Musikbewegung Blood and Honor, Screwdriver. Diese standen dort friedlich neben Ska-Bands und dezidiert antirassistischen Oi-Bands. Dazu Alex von Radio 69.
Ich weiß wohl, dass diese Rechtsoffenheit definitiv da ist. Und da bin ich selber ganz enttäuscht von, weil es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die eben sagen, ja, ich hab's auf dem Rechner. Ich bin zwar nicht der Meinung, aber ich finde die Mucke geil. Das ist für mich kein Argument. Man weiß, was da für Leute hinterstecken und da ist für mich irgendwie, ob der jetzt gute Musik macht oder sonst was, das spielt für mich keine Rolle. Deshalb kann ich es von den Leuten auch nicht verstehen, aber es ist wirklich so. Das ist wahr.
In der Liste der deutschen Favorites wurde es noch wesentlich narzisstischer. Platz 1 Endstufe, Platz 2 Böse Onkels, Platz 10 Störkraft und auf Platz 8 Lanzer, die nun wirklich eindeutig dem nationalsozialistischen Spektrum zuzuordnen sind und die deswegen sogar als kriminelle Vereinigung verurteilt worden sind. Eine rechte Oi-Band der ersten Stunde, Endstufe, zumindest hat durchaus verstanden, was mit Spirit of 69 gemeint ist, und sie lehnt es ab. In ihrem Lied Küsst meine Boots heißt es, Skinheads sind Arbeiter, Skinheads das sind Patrioten. Hört nicht, was die Zecken sagen, ihr seid doch keine Idioten. Ich scheiß auf euren Spirit of 69, ich scheiß auf euren Back to the Roots, Küsst meine Boots. Nun, wir wissen nicht, wie repräsentativ Farins Umfrage war. Endstufe stehen keineswegs für Oi als Ganzes. Aber Oi ist halt ein breites Spektrum.
I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. When you feel the beat, you got to move your feet, you got to clap your hands. You got all the soul deep inside, cause you can't hide. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood.
Politik hin oder her, eines wird man bei Oi sicherlich feststellen können. Egal ob Punk oder Skin, Oi ist meist eine Männersache. Nicht umsonst nannten die recht beliebten Lokalmatadore eine ihrer Platten Männer Rock'n'Roll. Und dass sich Frauen nicht so in Massen zum Oi verirren, hat sicher nicht nur mit dem Tanzstil zu tun. Auch in Leipzig gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Auseinandersetzungen um Bands, die im Coney Island gespielt haben. Den Lokalmatadoren etwa wurde vorgeworfen, massiv frauenfeindliche Texte zu vertreten und mit Sicherheit kamen die Vorwürfe zurecht. Freilich hat die Band das in einem Interview mit dem Clarofix damals einigermaßen glaubwürdig als selbstironisch beschreiben können. Immerhin würden sie in ihren Texten am Ende immer selber als die Idioten dastehen. Ob das aber bei der Mehrheit des Publikums so ankommt oder ob es nicht doch eher eingefahrene, konservativste Frauenbilder bestätigt, ist eine Frage, die im Raum stehen bleibt.
Weniger offene Fragen blieben bei Schools Out. Zumindest bei denen, deren Auffassungsgabe ausreichte, eine so einfache Forderung wie die nach Schließung aller Schulen überhaupt zu verstehen. Für die Leipziger Bevölkerung mitunter kein leichtes Unterfangen.
Don't deny me of the things that I want, the things from you that I need.
Schulen sollen nach dem Willen der Landesregierung in Sachsen geschlossen werden. Dies stieß bei Müttern, Vätern und sogar bei den Schülern auf Unverständnis, so dass es in den letzten Wochen zu zahlreichen Protestaktionen gegen Schulschließung gekommen ist. Nun gibt es eine weitere Protestgruppe, welche sozusagen die Konterrevolution organisieren will und sich für eine flächendeckende Schulschließung einsetzt. 73 Schulen sind nicht genug, alle Schulen schließen oder School is out sind die Mottos der Konterrevolutionäre. Am 15. Juli, also am letzten Schultag dieses Jahres, fand auf dem Nikolaikirchhof in der Leipziger Innenstadt eine Veranstaltung dazu statt. Es haben Bands gespielt, es wurden Passanten mit Wasserbomben beworfen.
Wasserbomben, sowas Sinnloses!
Und es wurde in aller Deutlichkeit aufgefordert, alle Schulen zu schließen. Radio Island war an diesem Tag vor Ort und hat sich bei der Veranstaltung ein paar Meinungen zur Aktion eingeholt.
Wie findet ihr die Forderung, alle Schulen schließen?
Ich finde es gut.
Warum?
Weil da natürlich eine geschärfte Schulkritik dahinter steht, die sozusagen auch eine Kapitalismuskritik ist und Schule beleuchtet für das, was sie im Kapitalismus ist, nämlich irgendwie Menschen zu Arbeitskräften zu züchten. Darum finde ich das adäquat.
Super, danke.
Ja.
Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Diese Kinder da, diese Schüler, die wollen die Schule schließen. Können Sie verstehen, weshalb die Schule schließen wollen?
Nee, weiß ich nicht. Was?
Ja, die stört...
Die Schüler selber wollen die Schule schließen, oder was?
Ja, genau. Die stört der Verwertungsmechanismus innerhalb der Schule. Und dass eben dort schon an ihnen erzogen wird und sie eben dadurch zu Arbeitskräften werden sollen. Und es stört sie, dieser Verwertungsmechanismus. Was halten Sie davon?
Vielleicht sollten die noch ein bisschen philosophische Werke dazu lesen und das ein bisschen untermauern, dass andere das auch verstehen können.
Entschuldigung, können Sie sich vorstellen, was hier los ist?
Nee.
Das sind Schüler, die wollen die Schule schließen, weil sie sagen, in der Schule, da werden sie schon dazu erzogen, dass sie irgendwann mal auf den Arbeitsmarkt kommen. Da haben die keine Lust drauf. Was halten Sie davon?
Ja, haben Sie recht. Finde ich gut.
Ja, wieso?
Ja, aus dem einfachen Grund, weil es so ist. Die machen eine Schule nach der anderen zu. Und die Kinder, die stehen dann da, wenn sie aus der Schule kommen, haben wieder nichts.
Ja. Haben Sie da irgendeine Alternative dazu?
Eine Alternative wäre, wenn zum Beispiel mal an der Regierung rankommen würde und würde wirklich für die Kinder und Jugend mehr tun, mehr Geld dort reinstecken.
Können Sie sich da eine vorstellen?
Ich könnte mir eine große Koalition vorstellen. Mit BDS, SPD, CDU als Großes, weil dann einer auf dem anderen nicht mehr so rumhacken kann. Das wäre eine Möglichkeit.
Okay, danke.
Finden Sie die Forderung, alle Schulen müssen geschlossen werden?
Die kenne ich gar nicht, die Forderung.
Wurde hier vorgetragen, da steht es auch dran, 73 Schulschließungen sind nicht genug, es müssen alle geschlossen werden. Und die Begründung, wurde mir gesagt, ist, dass die Schüler und Schülerinnen in der Schule bloß zu willigen und unmündigen Leistungsempfängerinnen gemacht werden und nicht zu eigenständigem Denken angeregt.
Aus dem Grund schließt man aber keine Schulen. Schulen werden dann geschlossen, wenn vielleicht die Anzahl der Schüler zurückgeht. Dann müssen natürlich Schulen geschlossen werden. Ne?
Aber die Schülerinnen, die wollen ja, dass die Schulen ganz zumachen, weil ihnen das so, wie es läuft, nicht gefällt.
Ja gut, das ist nur auch nicht okay, ne?
Und die Veranstaltung
ist auch... aber zufrieden sein, wenn wenigstens ein paar Schulen geschlossen werden, oder
das,
nicht?
Das sind sie scheinbar auch.
Aha, na wunderbar.
Schulen schließen ist eine total super Idee gegen das Funktionieren in der Gesellschaft. Also alle Schulen zu.
That I want the things from you that I need. We'll be right back.
Die Reaktionen waren also sehr unterschiedlich. Manche Menschen wussten genau, um was es sich bei der Aktion dreht und fanden diese folglich unterstützenswert. Andere wiederum fanden die Aktion auch unterstützenswert, obwohl sie den Sinngehalt gar nicht verstanden, sondern vertreten. Dass sich hinter dieser doch recht spaßigen Aktionsform auch einige ernsthafte Gründe verbergen, möchten wir euch jetzt durch einen absolut authentischen Tagebuchbericht der Kurzzeitschülerin Cora S. verdeutlichen.
Der Wecker klingelte um 6.30 Uhr und ich zitterte am ganzen Leib. Was ist hier los? Wo bin ich? Mein Körper signalisierte mir, liegen zu bleiben. Das Herz bleibt fast stehen, der Magen kollabiert und meine Augen gleichen Sparschweinschlitzen. Was ist das für eine unmenschliche Uhrzeit, frage ich mich, während ich mir den Weg ins Bad bahne. Da ich ein gewisses Schlafdefizit habe, nicke ich auf der Toilette kurz weg und habe gerade wieder erwacht, gar keine Zeit mehr für die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich fühle mich schrecklich und renne ausgehungert zu jenem Ort, der für meine Zukunft richtungsweisend sein soll, die Schule. Auf dem Hof haben sich auch schon andere junge Menschen eingefunden. Sie stellten sich getrennt nach Jungen und Mädchen in kleine Grüppchen und harren verunsichert der Dinge. Einige verabschieden ihre besorgten Muttis. 7.20 Uhr zucke ich das zweite Mal zusammen. Ein schrilles Klingeln prügelt meine Seele und fordert mich eindringlich zum Eintreten in den frisch sanierten Neubauwürfel. Jetzt geht es los. In den ersten beiden Stunden stimmt uns unsere Klassenlehrerin mit eindringlichem Tonfall darauf ein, was uns in den nächsten Monaten und Jahren erwarten sollte.
Ihr seid hier, weil aus euch einmal etwas werden soll. Etwas Anständiges. Doch wie ihr wisst, bekommt man eben nichts geschenkt. Dafür müsst ihr schon etwas tun. Leistung, Ordnung und Fleiß sind die wichtigsten Dinge, auf die es hier ankommt. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt heißt es, richtig arbeiten und gute Leistung bringen.
So ging das dann stundenlang weiter. Und mehr verspürte ich so ein komisches Gefühl in mir. Leistung, Ordnung, Fleiß. Was hat das eigentlich mit Anständigkeit oder gar Bildung zu tun? Die nächsten beiden Stunden standen Biologie auf der Tagesordnung. Cool, ich wollte schon immer was über Fortpflanzung und die Geheimnisse der Liebe erfahren und war dementsprechend gespannt. Doch meine Erwartungen zerplatzten wie eine Seifenblase. Denn ehe ich mich versah, konfrontierte uns der Lehrer mit der Verschiedenheit der Rassen der Erde. Sind diese Theorien nicht schon längst überholt? Fragte ich leicht verunsichert. Die Antwort hätte er sich auch schenken können. Er verwies nur darauf, dass es natürlich nicht veraltet sei, da wir ja gerade im Unterricht es behandeln. Haha, was für ein schlauer Typ. Doch ich ließ nicht locker und fragte nach, wozu denn solche Rassentheorien überhaupt nützlich wären. Der Biolehrer schaute jetzt schon nicht mehr so freundlich wie vorher und verwies mich direkt zum Schulleiter. Ich sollte nun endlich mal merken, was Autorität bedeutet. Unter den verachtenden Blicken der Sekretärin trat ich ein und musste mich rechtfertigen.
Warum fällt ein so hübsches Mädchen wie du schon am ersten Schultag unangenehm auf?
Ich grübelte erneut. Warum bin ich eigentlich unangenehm aufgefallen? Und was hat das damit zu tun, dass ich ein Mädchen bin? Ich fand keine Antwort und fragte einfach nach. Der Schulleiter wirkte nun leicht nervös. Er wurde rot, wischte sich die Stirn ab und sagte dann, dass Mädchen eben anders sind als Jungen. Zurück ging es in den Sportunterricht. Mädchen und Jungen wurden getrennt. Und während die Jungs begannen, Fußball und Basketball zu spielen, vertreten wir uns am Barren auf der Matte die Glieder. Ungerecht ist sowas, denn auch ich wollte gern Fußball spielen. Wiederum rappelte ich mich auf und fragte den wohlproportionierten Trainingsanzug tragenden Sportlehrer, der normalerweise nur in der Umkleidekabine zu uns Kontakt aufnahm. Aber der meinte nur, dass Fußball ja wohl eindeutig was für Jungen sei.
Ein Männersport.
Die Hälfte meines ersten Schultages lag hinter mir und ich war physisch und psychisch am Boden. Doch so leicht wollte ich nicht aufgeben, denn nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und da ich noch ein bisschen leben wollte, musste ich also durchhalten. Nach der Mittagspause ging es zum Geschichtsunterricht. Aus aktuellem Anlass, dem 60. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges, sprachen wir heute über den Nationalsozialismus und der Lehrer erklärte uns, wie das eigentlich funktionierte.
Hitler kam an die Macht, weil es die Weltwirtschaftskrise gab. Und mit seiner tollen Rhetorik machte er die Menschen abhängig, sodass sie alles machten, was er wollte.
Aha, der Adi, der ohnehin eine schwere Kindheit hatte, war also daran schuld, dass damals 6 Millionen Juden ihr Leben verloren. Irgendwie leuchtet mir das nicht ein und ich sagte, aber ohne die Beteiligung fast aller Deutschen hätte Hitler wohl kaum diesen Vernichtungskrieg führen können. Sind deshalb nicht alle Deutschen dafür verantwortlich zu machen? Die Halsschlagader meines Geschichtslehrers pulsierte.
Warst du damals dabei? Dann hör auf, solche Reden zu schwingen.
Doch nun setzte er noch einen drauf.
Damit ihr mal nicht so werdet wie der böse Hitler, müsst ihr fleißig sein und lernen, was das Zeug hält. Wir wollen doch nicht, dass unser wiedervereinigtes Deutschland nochmal so eine Zeit wie damals erlebt.
Bei diesem letzten Satz wurde mein Lehrer immer leiser und es kam ihm fast die Tränen. Mir wurde schlecht. Nach einem Tag Unterricht spürte ich einen Schmerz in meinem Rücken. Das war wohl die Folge vom dauerhaften Sitzen auf Stühlen, die man lieber zum Werfen hätte nutzen sollen. Immer noch arbeitete mein Magen und mein Kopf dröhnte. Mit Angstgefühlen und Möbius Scheuer meinem Rücken verließ ich das Haus der Bildung und ließ mich für die nächsten 2 Wochen krank schreiben. Was ich gelernt hatte, war, dass die Institutionen, die sich Schulen nennen, nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Es sind Leistungsmachermaschinen, aber keine Bildungsinstitutionen.
Ja, soweit der authentische Tagebuchauszug der Kurzzeitschülerin Cora S. Es ist also keinesfalls so, dass sich hinter der Forderung, alle Schulen zu schließen, nur die reine Provokation befindet. Wenn Schulen dazu da sind, Geschlechterrollen zu stärken, Leistungsdruck aufzubauen und Autoritäten zu vermitteln, dann ist das Grund genug, den Sinn des Bestehens der heutigen Bildungsinstitution zu hinterfragen. In diesem Sinne, School is out.
Und wenn ihr dann mangels Schule, Studium oder Arbeitsstelle Zeit habt, euch den wirklich wichtigen Dingen im Leben zu widmen, dann hört am besten weiter Radio Island mit unserem letzten Beitrag zum Lesekreis Femtex.
Eine laue Sommernacht in der Braustraße 20. Hier trifft sich der feministische Lesekreis Femtex und euch brennt bestimmt genauso wie mir die Frage auf den Lippen: Femtex, was bedeutet das? Handelt es sich um eine ostdeutsche Modezeitschrift oder US-amerikanische Tampons oder was?
Femtex ist die Abkürzung für feministische Texte und er hat sich herausgestellt, dass es auch eine Tamponwerbung, eine Firma in den USA gibt.
Es geht also um feministische Texte. Wer verbirgt sich aber personell hinter dem Lesekreis Femtex? Und was ist eigentlich feministische Theorie?
Feministische Theorie untersucht zum einen, was Geschlecht ist, also was Frauen und Männer sind, und findet raus, dass es irgendwie nicht so eine klare Antwort gibt, sondern dass es der Gesellschaft produziert ist, dass es keine klaren Kategorien gibt oder auch keine klaren Gruppen, dass die Gesellschaft aber, wie wir sie heute vorfinden, durch so ein männliches Prinzip strukturiert ist, wo Männer irgendwie die wichtigeren Positionen einnehmen, wo Eigenschaften den Männern zugeschrieben werden, irgendwie bedeutender sind oder wichtiger, ernster genommen werden.
Ja, wir sind ein Lesekreis, der sich regelmäßig montags an der Braustraße trifft. Und wir beschäftigen uns mit Texten, die feministische Theorien behandeln. Wie zum Beispiel von Butler oder Roswitha Scholz.
Und wir sind durch das Ladyfest und die daraus hervorgegangene Queer-Gruppe auch noch größer geworden, haben wir noch Zuwachs bekommen. Und sind jetzt ungefähr so 10, 12 Leute. Es gibt auch, wie gesagt, Überschneidungen einfach zu anderen Gruppen.
Also zum Thema Praxis ist es schon erstmal so, dass wir uns eher so mit Texten auseinandersetzen, theoretisch, und dass jetzt die Außenwirkung jetzt nicht so im Vordergrund steht erstmal. Also wir haben schon jetzt eine Veranstaltung gemacht mit der Andrea Truman, die auch ziemlich gut besucht war. Und dass aber wahrscheinlich auch niemand aus der Gruppe irgendwie abgeneigt ist gegenüber praktischen Aktionen. Und dass auch immer irgendwie eine Auseinandersetzung mit einer Theorie eine Praxis nach sich zieht.
Also es hat ja immer eine Außenwirkung, glaube ich, wenn man, sag ich mal, seine Argumente schärft. Und in bestimmten Auseinandersetzungen, wo feministische Themen gerade nicht im Vordergrund stehen, in bestimmten Diskussionen oder sowas, weil ich das auch einfach ein bisschen stark machen kann, weil es irgendwie mal anklingt, aber nicht richtig besprochen wird.
Allen, die sich jetzt die ganze Zeit die Frage stellen, ob bei Femtex auch Männer mitmachen dürfen, denen sei verraten, ja, bei Femtex diskutieren auch Männer mit. Nichtsdestotrotz sind die Frauen in der Überzahl.
Also wäre natürlich viel schöner, glaube ich schon, wenn es da noch mehr Männer gäbe, die sich dafür interessieren würden und auch zu unserem Lesekreis stoßen würden. Aber ich denke schon generell, dass es schon einige Männer gibt, die sich damit beschäftigen. Ich glaube nicht, dass Feminismus ein Frauenthema ist.
Also man kommt irgendwie eigentlich auch dazu, sich mit feministischer Theorie zu beschäftigen, aufgrund von Erfahrungen, die man halt so macht, so Unterdrückungserfahrungen oder irgendwelche Sachen, die man einfach alltäglich erlebt. Und ich denke mal, damit hat es auch viel zu tun, dass es hauptsächlich Frauen sind, die sich damit beschäftigen, weil natürlich, wenn es irgendwie so ein ungleiches Verhältnis gibt, wo Frauen irgendwie weniger gut bei wegkommen, die auf der Seite sind, sich einfach mehr damit beschäftigen zu müssen. Also es ist gar nicht unbedingt eine Entscheidung erstmal für eine Theorie, sondern man erlebt irgendwas und überlegt sich dann, was man daraus für Schlüsse ziehen kann.
Ja, welche Schlüsse ziehen denn nun feministische Theoretikerinnen aus den beschriebenen Ungleichverhältnissen, habe ich Femtex gefragt.
Naja, also es gibt unzählige Theorien und Strömungen. Es ist ja schon seit Hunderten von Jahren, dass sich Frauen mit ihrer Position in der Gesellschaft auseinandersetzen. So seit den 70ern gab es so die zweite Frauenbewegung, wo es einmal so eine Strömung gibt, die sagt, Frauen sind halt so, wie die Gesellschaft sie vorgibt. Also Frauen sind irgendwie emotional und eher passiv, sorgen für die Kinder und solche Sachen. Wo wir halt sagen, das ist nicht das, was Frauen ausmacht, sondern das, was die Gesellschaft als Frau definiert. Also diese Theorie, die sagt, dass Frauen so sind und Männer so, also eine Differenz aufmacht zwischen den beiden Geschlechtern, möchte die Eigenschaften, die den Frauen zugesprochen werden, solche Eigenschaften und Tätigkeiten einfach stärken, dass sie in der Gesellschaft ernster genommen werden und mehr Respekt bekommen. Also aus der Überlegung geht zum Beispiel die Forderung nach Zahlung von Hausarbeit hervor.
Ja, und das ist halt erstmal der klassische Differenzfeminismus sozusagen, wie er in den 70er Jahren entstanden ist, also so auch aus der Studentenbewegung heraus und aber auch vor allen Dingen in Abgrenzung dazu, weil halt ganz viele Frauen gemerkt haben, dass sie auch in dieser neuen politischen Bewegung nicht vorkommen, also nicht vorkommen als handelnde Personen und sich daraufhin dann halt zusammengeschlossen haben. Ja, in der Zeit ist halt auch dieser Differenzfeminismus entstanden, wo halt diese Unterscheidung in verschiedene Eigenschaften von Männern und Frauen erstmal noch verwendet wurde und versucht wurde, das, was früher negativ besetzt war, jetzt positiv zu besetzen. Das Schwierige ist dann halt, dass in der Entwicklung sowohl innerhalb der Theorie als auch von außen gesehen so eine Naturalisierung da stattgefunden hat, dass halt irgendwie immer versucht wurde, das irgendwie zu erklären, warum sind Männer so und warum sind Frauen so, und dass halt auch innerhalb des Differenzfeminismus sich darauf bezogen wurde, dass Frauen halt so sein müssen. Was halt in den 90ern dann neu entstanden ist, ist halt dieser Dekonstruktivismus, wo ja Judith Butler so die Hauptvertreterin ist, oder also nicht die Hauptvertreterin, aber die wichtigste theoretische Stimme.
Butler und auch andere Feministinnen, also gerade aus der schwarzen Bewegung in den USA oder aus der Arbeiterbewegung und so weiter, haben halt gesagt, dass das, was weiße Mittelstandsfeministinnen irgendwie gefordert haben, einfach nicht deren Interessen entspricht und auch irgendwie gar nichts mit deren Leben zu tun hat. Und dass sie sich genauso übergangen fühlen wie von Männern und abgesetzt. Also dass da genau dieselben Mechanismen funktionieren, wie Personen ausgegrenzt aus bestimmten Kursen, aus bestimmten Teilhabemöglichkeiten. Und das ist es halt, was es zu kritisieren gilt. Also dass es nicht so ein einheitliches Subjekt, die Frau gibt, die unterdrückt wird, sondern dass die Unterdrückungsmechanismen sehr unterschiedlich sind und dass auch viele verschiedene Unterdrückungsmechanismen wie Rasse, Klasse, Religion und so weiter zusammenkommen und das Geschlecht nicht irgendwie das Einzige ist, wie Gesellschaft strukturiert wird.
Das Problem ist dann halt so ein bisschen, wenn man vom Feminismus herkommt und sich mit Dekonstruktion beschäftigt, dass eigentlich in der Dekonstruktion halt auch das handelnde Subjekt Frau sozusagen dekonstruiert wird und man sich dann die Frage stellen muss, wie kann man dann noch feministisch handeln? Und das ist halt auch so ein bisschen so ein Versuch im Lesekreis, da Wege zu finden oder wie halt Feminismus und Dekonstruktion zusammengehen, obwohl sie sich eigentlich gegenseitig ausschließen.
Ich denke nicht, dass sie sich ausschließen, ne? Das ist auch nicht das, was Butler sagt, ne? Also sie, glaube ich, schon vertritt die Meinung, dass es halt, dass man eher mal wieder Bündnisse schmieden sollte, ne? Für bestimmte Anlässe. Und ich meine, der Anlass ist einfach nach wie vor gegeben, dass es ein gesellschaftliches Missverhältnis gibt, einfach, also rein ökonomisch betrachtet sowieso, aber auch, ja, von der Wertigkeit, dass einfach das männliche Prinzip nach wie vor vorherrschend ist und Eigenschaften, die man einfach als männlich definieren kann, dass eher so ist, dass Frauen sich diesen Prinzipien anpassen und Emotionalität einfach im Kapitalismus ja wirklich wenig Platz hat und Faulheit oder so. Obwohl ich das nicht als weibliche Eigenschaften schreiben würde, aber das sind einfach Sachen, die sozusagen ja da keinen Raum finden. Und von daher würde ich denken, dass einfach feministische Praxis und feministische Theorie machen muss und immer gucken muss, auf welcher Ebene man unterwegs ist. Und in der
feministischen Praxis, glaube ich, steht ganz oft noch der Pragmatismus vorn. Und der heißt einfach nach wie vor, glaube ich, dass es Räume geben muss, wo es Möglichkeiten gibt für Frauen, sich irgendwie ein Stück weit vielleicht zurückzuziehen oder womit ich jetzt vielleicht Kulturräume oder kulturelle Räume meine, wo es auch Möglichkeiten gibt für Frauen, sich zu treffen oder so. Aber auch logischerweise sowas wie Schutzhäuser. Von daher denke ich, dass feministische Praxis immer noch viel pragmatischer ausgerichtet ist als einfach logischerweise die feministische Theorie, die aber eben auch auf die Praxis auswirkt, ne? Wie man das vielleicht bei diesem Gender Mainstreaming sehen kann.
Radio Island ist immer noch im Interview mit Femtex, dem feministischen Lesekreis aus Leipzig. Und wenn ich die Expertinnen jetzt schon mal vor dem Mikrofon habe, dann doch gleich die Frage, was hat es mit Gender Mainstreaming denn nun auf sich?
Eher daher, dass feministische Theorie oder feministische Wissenschaft sich weiterentwickelt hat und nicht nur untersucht, wie Frauen, also was für eine Rolle Frauen in dieser Gesellschaft spielen und wie sie nicht berücksichtigt werden, sondern dass auch geguckt wird, wie Männlichkeit geschaffen wird, wie Männlichkeit konstruiert wird oder wie sich auch so eine Männlichkeit in der Geschichte gewandelt hat. Also daraus hat sich ja die Geschlechterforschung entwickelt, die halt so ein Geschlecht als Untersuchungsobjekt formuliert und gesehen hat, dass Männer halt in einigen Bereichen auch ausgegrenzt werden und Frauen aus anderen. Und daraus ist dieses Gender Mainstreaming entstanden, versucht irgendwie so ein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen herzustellen auf institutioneller Ebene, wo Gesetze und Regeln und so weiter untersucht werden, wie sie sich für Frauen und Männer auswirken und dass da irgendwie ein Gleichgewicht geschaffen wird.
Gender Mainstreaming also als ein Beispiel, wie sich feministische Theorie auch in der Praxis niedergeschlagen hat. Nun handelt es sich dabei natürlich um eine sehr institutionalisierte Praxis und es stellt sich die Frage, wie sieht es denn nun mit der linken Praxis aus?
Also ich würde sagen, dass feministische Praxis einen sehr geringen Stellenwert hat in der linken Szene und dass das auch damit zusammenhängt, dass dieses Dilemma aufgetreten ist, was Maike schon beschrieben hat, dass man halt nicht so eine Weiblichkeit reproduzieren möchte, aber sich trotzdem auf so ein weibliches Objekt bezieht in den Forderungen und dass halt irgendwie aus diesem Dilemma nicht so wirklich rauszukommen ist und deshalb auch irgendwie keine klaren Forderungen entstehen.
Ich sehe noch ein anderes Dilemma, dass wenn man von kapitalismuskritischer Seite ausgeht, also wenn man da von da aus seine Politik einfach macht, seine linke Politik, glaube ich, dass Sexismus nach wie vor eher so eine, ja, so eine Feigenblattfunktion hat. Also es steht einfach mit in den Statuten sozusagen, aber es gibt keine gelebte Praxis. Also es ist, denke ich, schon noch nach wie vor herrschend, glaube ich, dass in Gruppen es ein männliches Redeverhalten gibt. Also diese ganz typischen Sachen, wo einfach nicht darauf, glaube ich, eingegangen wird. Also ich würde nicht sagen, dass das Interesse an feministischen Theorien so gering ist, aber es wird immer noch ausgelagert. Also es ist eher so, glaube ich, dass Leute sich damit irgendwie nicht innerhalb von Gruppen beschäftigen, sondern eher vielleicht individuell oder mit Freundinnen, sage ich mal. Und dass es vielleicht doch noch immer als eine Art Nebenwiderspruch gehandelt wird.
Ja, Geschlechterfragen, irgendwie zwar, dass man mal drüber reden kann, aber so grundlegend wichtig sind sie denn doch nicht. Das sehen wir anders.
Ja, und wer das auch anders sieht, der und die seien ganz herzlich eingeladen. Femtext, der feministische Lesekreis in Leipzig, trifft sich jeden Montag um 20 Uhr in der Braustraße 20. Und ganz im Sinne dieser Einladung war es Femtext dann wichtig, eins nochmal klarzustellen.
Also, dass wir uns ja schon auf den Gleichheitsfeminismus beziehen, der besagt,
ne? Tun wir das?
Ja, ich weiß nicht, ob wir das machen. Okay. Der sagt, dass es halt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, sondern dass die nur gesellschaftlich gemacht werden und dass wir halt irgendwie im Laufe unseres Lebens zu Männern und Frauen werden und nicht irgendwelche Körperteile dazu machen.
Radio Island Nummer 13. Die Musik war diesmal von Miss Phyllis. Die Sendung könnt ihr wie immer unter www.public-ip.org anhören. Und da findet ihr auch das komplette Interview mit Radio 69, einen Mitschnitt der Veranstaltung What About Capitalism, Miss Butler, mit Andrea Thomann, sowie die Podiumsdiskussion Kampf versus Erinnerung zum Umgang mit dem 1. und dem 8. Mai im öffentlichen und im linken Diskurs. I know.
that Joe.